NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juli 2011. Die Terroranschläge von Anders Breivik in Norwegen.
Eine ganze Nacht lang klingeln noch unzählige Handys, überall auf der Insel. Ein Justin Bieber-Song, die Anfangstakte einer Sinfonie, die üblichen Standardtöne. Andere sind auf lautlos gestellt, weil ihre Besitzer sich versteckt hatten und nicht entdeckt werden wollten. Nun liegen sie wie Glühwürmchen blinkend im Gras, fallen gelassen im Gestrüpp, auf den Klippen, am Strand. Eins steckt in einer Hosentasche, ein anderes in einer leblosen Hand. Die Insel ist verlassen, das Zeltlager leer. Nur ein paar Polizisten sind noch da und wachen über die Toten, die erst am Morgen aufs Festland gebracht werden sollen. Niemand außer ihnen hört die Töne, die die Stille zerreißen, sieht das Aufleuchten der Displays, wieder und wieder. Mama, Mama, Mama.
Wir Eltern haben so viele Kriege erlebt. Den Krieg zwischen Iran und Irak, den Golfkrieg, den zweiten Golfkrieg, den Kurdenaufstand. Bano und Lara haben nie Krieg erlebt. Aber 2011 haben sie Utøya erlebt.
Bano und Lara sind Schwestern. 1999 flohen sie als Kinder mit ihren Eltern aus Erbil im Irak. In Oslo fand die kurdische Familie ein neues Zuhause. Die Mädchen sind schnell integriert. Sie sind aufgeschlossen und willensstark, wissbegierig und intelligent, hungrig nach Leben, politisch interessiert. Beide treten der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Norwegens bei.
Internationale Konflikte haben sie leidenschaftlich bewegt.
Lara Rashid über ihre anderthalb Jahre ältere Schwester Bano.
Palästina, Kurdistan, solche Sachen. Genauso leidenschaftlich hat sie sich mit der Frauenfrage befasst. Gro Harlem Brundtland war ihr Idol. Ich weiß noch, wie wir als Kinder über Brundtland als erste weibliche Regierungschefin gesprochen haben und dass Bano die erste weibliche Ministerpräsidentin mit Minoritätshintergrund sein würde.
Die Arbeiterpartei veranstaltet seit Jahrzehnten Sommerworkshops für Jugendliche auf Utøya, einem wildromantischen kleinen Eiland unweit von Oslo. Im Juli 2011 verbringen Bano und Lara zum ersten Mal ihre Ferien dort. Am 22. des Monats kommt prominenter Besuch. Die legendäre Gro Brundtland. Bano weiß sich nicht zu lassen vor Glück, als sie ihrem Idol nicht nur die Hand schütteln, sondern auch ihre Gummistiefel ausleihen darf. Es hat seit Tagen geregnet. Ein Handyvideo zeigt Bano barfuß neben Brundtland im Matsch, strahlend, überschäumend vor Lebensfreude. Wenig später ist sie tot, eiskalt ermordet. 22. Juli, nachmittags gegen 3:30. Während Gro Harlem Brundtland auf Utøya vor knapp 550 jungen Menschen einen Vortrag hält, freuen sich die Angestellten im eine Autostunde entfernten Regierungs- und Zeitungsviertel von Oslo auf ihr Wochenende. Es ist Freitag. Der Journalist Nils Myklebust erinnert sich.
Ich hatte Dienst. Ich arbeite bei der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. Die hat ihre Büros direkt gegenüber vom Regierungsgebäude. Es ging auf Dienstschluss zu und ich hatte meine 8-jährige Tochter Marlene mit dabei an dem Tag.
And then there was this immense explosion, just out of the blue, and it rocked the whole building.
Und dann war da diese immense Explosion aus dem Nichts, völlig überraschend. Das ganze Gebäude hat gewackelt. Alle sprangen auf, Teile der Decke fielen runter und niemand wusste, was los war. Dann ging der Feueralarm an und wir mussten raus, ich mit Marlene im Schlepptau.
I had Marlene in tow.
Auf der Straße sieht es aus wie in einem Kriegsgebiet.
Blutüberströmte Menschen kamen uns entgegen. Überall waren die Fensterscheiben geborsten, überall lagen Glasscherben. Und da bekam Marlene wirklich Angst und fing an zu weinen und klammerte sich an mir fest.
Dass es ein Bombenanschlag war, ist schnell klar. Anders ist das Ausmaß der Zerstörung nicht zu erklären. Aber wer steckt dahinter? Islamistische Terroristen?
Ich glaube, keiner kann sagen, dass er das nicht gedacht hat. So ist die Welt heutzutage. Das war die nächstliegende Erklärung. Auch bei uns waren Mohammed-Karikaturen veröffentlicht worden und es hatte schon Drohungen gegeben. Auch die norwegischen Muslime, meistens Pakistani, gingen zunächst von einem islamistischen Anschlag aus. Und sie hatten Angst, dass sie jetzt Zielscheibe norwegischer Rassisten würden.
So when we realized in the evening it had been a Norwegian, actually we were all very relieved.
Als im Radio kam, dass es ein Norweger war, waren wir alle erleichtert. Wir waren irgendwie froh, dass es einer von uns war. Denn das bedeutete, dass die Einwanderergemeinden in Norwegen nicht angegriffen werden würden.
The immigrant community in Norway wouldn't be attacked.
Einer von uns. So heißt auch das Buch, das die Journalistin Åsne Seierstad über Anders Breivik geschrieben hat, den 32-jährigen Norweger, der an jenem Freitagnachmittag im Juli 2011 in Oslo 9 Menschen getötet hat, weitere 68 kurze Zeit später auf Utøya. Seierstad schildert Breivik als sozial isolierten, zutiefst narzisstischen Menschen mit einem kruden, faschistoiden Weltbild. Besessen von dem Wahn, dazu berufen zu sein, ein weißes, wertkonservatives und christliches Norwegen aus der Hand von Feministinnen, Linksliberalen und Migrationsbefürwortern zu befreien. Breivik habe, sagt Seierstad, sein Leben als einer von uns begonnen, sich dann aber von der Gesellschaft entfernt, bis zu dem Punkt, da er sich gegen sie richtet, gegen uns alle.
He is one of us who decided to go against all of us.
Wie aber wird aus einem von uns ein Massenmörder, ein Terrorist? Eine Frage von brennender Aktualität.
Wir müssen sie uns auch bei islamistischen Terroristen stellen. Wie kommt es, dass Teenager aus Norwegen oder Deutschland nach Syrien gehen und dort für ISIS kämpfen? Wie kommt es, dass diese extremen Ideen bei manchen Menschen auf fruchtbaren Boden fallen? Ideen, die ja eigentlich sehr ähnlich sind, von Reinheit und Säuberung, von Überlegenheit und Töten.
I was actually quite shocked myself to see how much they had in common.
Es war schockierend für mich zu sehen, wie viel Gemeinsamkeiten es beispielsweise zwischen Breivik und den Bataclan-Mördern und besonders den Charlie Hebdo-Attentätern gibt, die ich sehr genau studiert habe. Abwesende Väter bei allen, psychisch kranke Mütter, Pflegefamilien, ein Hin und Her. Ich sage natürlich nicht, alle Terroristen kommen aus instabilen Familien, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, bei der überwältigenden Mehrheit gab es Probleme in der Kindheit. Vernachlässigung, Missbrauch, Alkoholismus.
I think that is definitely the common factor.
Auch Anders Breiviks Leben beginnt holprig. Der Vater, ein Diplomat, verlässt die Familie, als Anders noch klein ist. Die Mutter rutscht ab in eine Psychose. Das Jugendamt schaltet sich ein. Und dann?
Dieser Junge zieht aus in die Welt und versucht irgendwo dazuzugehören. Aber er wird immer nur abgelehnt. Überall wird er abgelehnt.
Als Jugendlicher in Oslos Graffiti-Szene, später im Netz, bei den virtuellen Gilden von World of Warcraft, das er bis zu 15 Stunden täglich spielt, 5 Jahre lang. Und genauso bei den verschiedensten politischen Gruppierungen.
Er wird zunächst Mitglied bei der rechtsgerichteten Fortschrittspartei. Dann versucht er es bei den Neonazis, bei den Nazis, bei den Anti-Dschihadisten. Am Ende, als er sogar von den Rechtsextremen im Internet abgelehnt wird. Das ist der Punkt, wo er beginnt, Waffen zu kaufen. Seine Uniform, Sprengstoff für die Bombe. Da beginnt er, die Terrorakte zu planen, etwa 2 Jahre vorher.
Dazugehören wollen, aber immer ausgeschlossen sein. Eine ausreichende Erklärung ist das nicht, eine Entschuldigung noch viel weniger. Zehn Wochen lang hat Åsne Seierstad, die als preisgekrönte Kriegsreporterin aus Afghanistan, Tschetschenien, Iran und Irak berichtet hat, Tag für Tag im Gerichtssaal gesessen, als gegen Breivik verhandelt wurde. Sie wollte unbedingt eine Antwort auf die Frage, wie aus einem von uns ein Terrorist werden konnte. Doch dann merkte sie, dass etwas ganz anderes viel wichtiger war. Die Geschichten der Kinder und Jugendlichen, die Breivik getötet hat. 32 der 68 auf Utøya Ermordeten waren unter 18 Jahre alt. das jüngste Opfer noch keine 14.
That was so important to me to find out, okay, in the same country.
Ich wollte herausfinden, wie das möglich ist. In ein und demselben Land, da wächst jemand wie Breivik auf und da wachsen diese Kids auf. Sie entwickeln politisches Bewusstsein, sie treten der Arbeiterpartei bei. Was hat dazu geführt, dass sie sich einsetzen wollten für die Integration, für Frauenthemen, für die Umwelt? Wer waren sie?
And these children were so active.
Diese Kinder waren so unglaublich aktiv. Die lungerten nicht auf dem Sofa rum und spielten Computerspiele. Die waren von etwas überzeugt. Sie traten dafür ein, sie diskutierten am Abendbrottisch, sie gingen auf Demonstrationen. Das waren Kids, die in ihren Sommerferien politische Workshops besuchten.
Those who want to spend their summer vacation at a political workshop.
Traurige Ironie. Die aus Kurdistan stammende Bano Rashid hatte den gleichen Traum wie ihr Mörder. Sie wollte unbedingt dazugehören. Eine der anrührendsten Episoden in Sayastats Buch. Bano kauft sich von in den Schulferien selbst verdientem Geld ihre erste norwegische Tracht. Sie hat ja keine norwegische Mutter, die ihr eine vererbt. Bei ihrer Tochter, stellt sich Bano vor, wird das anders sein. 22. Juli, kurz vor 17 Uhr. Gro Harlem Brundtland ist wegen des schlechten Wetters früher als geplant aufs Festland zurückgekehrt. Die kleine Fähre will gerade wieder Kurs nehmen auf Utøya. Da hält ein weißer Lieferwagen an der Ablegestelle. Ein Mann steigt aus. Nils Myklebost.
Er trug eine falsche Polizeiuniform und er sagte, er wolle die Jugendlichen über die Explosion in Oslo informieren. Das war glaubwürdig, weil das Camp auf Utøya ein Feriencamp der Arbeiterpartei war und im Regierungsviertel viele Eltern arbeiteten. Also wurde Breivik auf die Insel gelassen. Da stoppte ihn dann ein echter Polizist, der in seiner Freizeit dort Dienst tat und erkannt hatte, dass der andere kein Kollege war. Breivik hat ihn als Ersten erschossen und damit begann das Schießen.
90 Minuten dauert Breiviks gnadenlose Menschenjagd über die Insel. Dann erst überwältigen ihn Polizisten. Alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Norwegens einziger Polizeihubschrauber war nicht einsatzbereit. Polizisten, die Notrufe von der Insel empfingen, kamen zur falschen Anlegestelle.
Einer der größten Fehler war, dass sich zwar jemand das Kennzeichen des Fluchtautos gemerkt hatte, weil er dachte, komisch, ein schwer bewaffneter Polizist, der in einen ganz normalen weißen Lieferwagen steigt. Und dieses Kennzeichen hat er der Polizei genannt. Aber die hat das nur notiert und den Zettel beiseite gelegt, bis dann die Nachricht von den Schüssen auf Utøya kam.
Trauer hat viele Gesichter, erfuhr Åsne Seierstad bei der Recherche zu ihrem Buch.
You have one family that goes into nature.
Eine Familie sucht Trost in der Natur. Sie sagt, vielleicht nimmt uns der Himmel, nehmen uns die Berge, ein kleines Stück von unserer Trauer. Eine andere Familie ist vollkommen verbittert und wütend wegen der skandalös langsamen Reaktion der Polizei. Und die Eltern von Bano und der überlebenden Lara haben eine kurdisch-norwegische Freundschaftsorganisation gegründet.
Between Kurdistan and Norway to be friends and get to know each other.
Anders Breivik bekam die in Norwegen mögliche Höchststrafe, 21 Jahre Gefängnis, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Anfang 2016 verklagte er den norwegischen Staat. Seine Isolationshaft verstoße gegen das Menschenrecht, war die Ansicht des Mannes, der bis heute nur bereut, so seine Aussage, dass er nicht noch mehr Menschen getötet hat. Åsne Seierstad.
Die Eltern hätten alles Recht der Welt gehabt, den Staat zu verklagen, wegen des langsamen Reagierens der Polizei. Aber sie haben es nicht getan. Und wer hat es getan? Breivik, der Mann, der das ganze Regierungsviertel in die Luft gejagt hat, unsere jungen Menschen umgebracht hat, letztendlich uns alle angegriffen hat, der verklagt den Staat.
Breivik bekam in Teilen Recht. Das zu akzeptieren, fällt der Buchautorin Åsne Seierstad schwer.
Als ihn das Gericht nach gesundheitlichen Problemen aufgrund der Isolationshaft fragte, da sagte er, manchmal habe ich Kopfschmerzen, manchmal schlafe ich auch schlecht. Und die Eltern? Die liegen seit 5 Jahren jede Nacht wach. Und woran denken sie dann? Sie denken an die letzten Augenblicke im Leben ihrer Kinder. Sie fühlen die Angst ihrer Kinder, bevor sie erschossen wurden mit 3 Kugeln in den Kopf.
They're like feeling their fears of their kids before they're, you know, shot 3 times in the head.
Thank you.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Terroranschläge, die Anders Breivik heute vor 5 Jahren in Norwegen verübte. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.